finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Wertgeschätzt. Ich grüße euch. Ich habe heute einen neuen Interviewgast dabei. Und zwar werden wir heute uns das Thema annehmen, Power BI, Fluch oder Segen. Und dafür habe ich einen Experten, also Markus Wegener. Bevor ich jetzt in die große Vorstellungsrunde, mach es doch einfach selber und dann können wir gleich am besten auch in das Thema einsteigen, weil du beschäftigst dich ja eigentlich mit diesem Thema Power BI schon sehr, sehr intensiv und ich würde dich da schon als Experte sehen. Selber sagst du auch, du bist der Power BI Ranger und da bin ich mal ganz gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, hallo, danke Sven für die Einladung. Also mein Name ist Markus Wegener, ich arbeite bei der Kummer Visions AG als BI-Engineer. Die Kummer Visions AG ist ein Implementierungspartner für Business Central, also der ERP-Lösung von Microsoft. Und wir machen dann eben auf dieser Basis BI-Projekte oder helfen unseren Kunden dabei, BI umzusetzen. Selber bin ich sehr aktiv in der Community unterwegs. Das heißt, ich versuche zu zeigen, was ich an Wissen habe und das zu teilen. Das wurde auch von Microsoft wahrgenommen. Deswegen wurde mir der MVP-Status verliehen. Also es ist eine Auszeichnung von Microsoft für Personen, die besonders aktiv Wissen austauschen in der Community. Und nebenbei mache ich halt sowas wie Podcasten auch. Und ich glaube, darüber haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Und ja, wenn wir jetzt hier weiter in das Thema einsteigen, also Power BI ist meine Leidenschaft und da versuche ich eben als Power BI Ranger die Leute mitzunehmen durch die Reise und wie man eben zu einer guten Power BI Lösung kommt.
Genau, und das ist ja heute auch unser Thema. Und direkt, ihr habt auch einen eigenen Podcast, The Data Brother Podcast, den würde ich auch gerne in den Shownotes verlinken, weil ihr habt auch tolle Themen. Kannst du auch mal kurz sagen, warum ihr diesen Podcast ins Leben gerufen? Was ist euer Schwerpunkt, sodass da ein bisschen die Community auch weiß, okay, was erwartet mich da?
Ja, genau. Wir haben, oder ich habe zusammen mit dem Andreas Beversdorf, das ist ein ja Bekannter aus der Power BI Community, der eben auch bei einer ganz anderen Company arbeitet, mich unterhalten und habe gesagt, ich würde ganz gerne mal einen Podcast machen, weil ich das selber als sehr wertiges Medium finde, indem man wirklich in so einem Zeitrahmen von einer halben Stunde sehr viel Wissen verteilen kann. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wir möchten in unserer Nische, wo wir uns auskennen, eben in diesem Power BI-Bereich, der aber auch von ja dem Kunden, dem Menschen in Projekten angeht, bis hin zur Technik, wo es wirklich darum geht, wie man am besten ein Datenmodell aufbaut, alles besprechen, was es da gibt. Und so treffen wir uns alle zwei Wochen zu einer Aufnahme und bringen dann eine neue Folge The Data Brothers raus, die dann ein Thema beleuchtet, was wir interessant finden oder was wir einfach wiedergespiegelt bekommen, dass jemand da gerne Informationen zu hätten und wir geben einfach unsere Meinung damit.
Ja. Nee, finde ich auch wirklich gut, weil so entstehen ja auch einzelne Themenbereiche. Wir decken ja auch nicht immer alles ab. Also wir sind ja eher in dem Schwerpunkt Datenintegration und dann finde ich super, wenn es dann wieder andere Bereiche gibt oder andere Podcasts, die sich dann zum Beispiel stärker auf das auf die Analyse konzentrieren. Und genau, jetzt steigen wir auch direkt ein. Power BI, also vielleicht mal zur Marktgrundlage. Also ich habe letztes Jahr was festgestellt und vielleicht kannst du das auch bestätigen, also aus unserem Netzwerk oder auch aus unseren Kundenbereichen. Wir haben so viele Power BI-Schulungen wie noch nie gegeben. Und es gibt ja am Markt eigentlich, wenn man sich den Gartner-Quadranten anschaut, eigentlich führende BI-Werkzeuge. Also da spreche ich von SAP, klar, Microsoft Power BI, kommen wir ja gleich dazu, Tableau und Qlik. Aber irgendwas passiert gerade am Markt. Die meisten setzen Power BI jetzt verstärkt ein. Wie ist dein Eindruck bei euch?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Microsoft da gute Arbeit leistet. Der Punkt, der viel diskutiert wird, ist halt, dass Microsoft einfach ihre vorhandene Marktmacht ausnutzt in dem Rahmen, wobei ich das eigentlich auch als Anbieter von Microsoft so erwarte. Also Microsoft hat entsprechend angefangen, ein Produkt zu entwickeln, was in der Excel-Lösung integriert war. Also es war so eine Zeit mit Power Pivot. Und da haben schon die ersten Anwender das Ganze wahrgenommen. Und man hat aber gemerkt, dass man sonst bei der Entwicklung immer stärker an Excel gebunden ist, an der Office-Lösung, und hat das ganze Produkt rausgelöst und hat daraus das Power BI entwickelt. Und Power BI hat man dann die richtige Entscheidung getroffen, es erstmal auch in gewissen Rahmen kostenlos zur Verfügung zu stellen, so dass es sich jeder anschauen kann, leisten kann und lernen kann. Und mittlerweile geht Microsoft eben auch mehr und mehr dahin, dem Kunden das Ganze einfach mitzugeben. Das bedeutet, ab einer bestimmten Office-Lizenz ist es enthalten, und zukünftig ist auch schon geplant, dass es bei der einfachen Office-Installation zum Beispiel das Power BI Desktop einfach mitverteilt wird. Das kann man jetzt sagen, das ist gemeine Taktik. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eben die Sache für den Administrator einfach macht oder überhaupt für das Unternehmen, was vielleicht gar nicht so viel IT-Bewandtnis haben will. Und wenn er ein Office-Paket eingekauft hat, dann hat er eben eine Lösung, mit der er Texte schreiben kann, das ist Word. Er hat eine Lösung, mit der er Präsentationen machen kann, das ist PowerPoint. Er hat eine Excel-Lösung, mit der er Tabellenkalkulationen machen kann. Und er hat eben auch schon eine Analyselösung vorhanden installiert, die er nutzen kann. Und wenn er spezielle Bedürfnisse hat, die außerhalb dieses Ökosystems da sind, kann er ja immer noch am Markt eine andere Lösung betrachten und einkaufen. Und von daher sehe ich es eben als Benefit für den Kunden an, dass Microsoft versucht, diese Produkte immer mehr miteinander zu verschmelzen. Und wir sehen es auch an anderen Punkten. Also Power BI ist auch schon im SharePoint mit integriert und. Es ist eben durchgängig, und das macht Microsoft, glaube ich, sehr, sehr stark, auch wenn sie gegebenenfalls bei der Visualisierung nicht das beste Produkt am Markt sind. Es darf eben Anbieter gibt, die bessere Lösungen haben.
Aber genau der Punkt, Markus, den du aufgeführt hast, ist die Integration. Also wenn ich ein Office 365-Paket habe, wir sehen das ja selber, wir nutzen Power BI auch intern. Du hast es wirklich überall drin. In Microsoft Teams, du kannst die Sachen miteinander verschmelzen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und ich komme noch aus der alten SAP-Welt, wo wir in On-Premise Softwareinstallationen vornehmen mussten. Später, also es gab auch noch mal die Zeit, da müssten die Kollegen wirklich zu den einzelnen Rechnern CD eingelegt. Ich weiß, das ist schon Ewigkeiten her, und hat dann die Softwareinstallation durchgeführt. Später hat man das Ganze paketiert, mega aufwendig, bis das Ganze durchgetestet wurde und dann im Konzern ausgerollt. Das sind ja alles Vorteile, die ich jetzt hier auch sehe, dass es dann mitgegeben wird. Klar, dadurch hat Microsoft, finde ich, auch eine gewisse Marktmacht auch bekommen. Und ich glaube, das ist auch so die Tendenz, wo viele einfach sagen, wir haben das jetzt drauf und probieren es auch mal. Also, und die meisten kommen ja aus der Excel-Welt. Und dann ist der Übergang von Excel zu Power BI sehr, sehr leicht, weil auch die Menüführung oder das Look and Feel für die meisten, glaube ich, sehr, sehr einfach zu erlernen ist.
Ja, genau. Und ich denke, das ist einfach was Microsoft machen muss, weil sie diese Möglichkeit haben. Es wäre ja irgendwie fatal, wenn Microsoft das nur nicht machen würde, weil es Marktbegleiter eben nicht so machen können. Sie haben einfach dieses Ökosystem aufgebaut, mit dem sie sehr, sehr stark sind. Das heißt, wir haben einen Bereich Office, wo wir Office-Anwendungen drin haben, die wir benannt haben. Wir haben diesen Bereich Dynamics, was alles das umfasst, was Business-Software ist, also CRM, ERP in unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben diesen ganzen Stack über Azure, wo es eben noch viel, viel mehr Dienste gibt, mit denen man das Ganze anreichern kann. Und man kann wirklich alle Komponenten miteinander verknüpfen auf einer Plattform, und ich muss nicht immer wieder neu einen speziellen Partner dafür zu suchen, um das Ganze anzubinden. Ja.
Genau, und das streng genommen machen es die anderen Anbieter ja auch. Also Click ist ja auch ein führendes Frontend, hat jetzt Talent eingekauft, das ist ein Datenbewirtschaftungswerkzeug. Tableau geht ja ähnlich, also wurde von Salesforce aufgekauft, hat aber Tableau Prep noch dabei, um die Aufbereitung der Daten. Also andere Hersteller machen es ja ähnlich. Und ich finde, wenn die Strategie oder die Infrastruktur schon da ist, macht es dann auch vielleicht Sinn, in einer Welt wieder zu bleiben, weil man möchte ja nicht zu an Werkzeugen haben. Und deswegen ist es sicherlich ein Vorteil. Aber jetzt würde ich mal auf einen Kritikpunkt eingehen. Und das zielt jetzt nicht nur auf Power BI ab, sondern was mich ein bisschen übel aufstößt, ist, ich habe bei allen Werkzeugen jetzt die Möglichkeit, sehr, sehr viele Quellen anzubinden. Ich kann jetzt eigenständig als Berichtsentwickler oder Dashboard-Designer mir meine eigenen Datenmodelle aufbauen. Und ich sehe das kritisch, weil wir haben das jetzt in so vielen Projekten erlebt, wo wir solche Konstellationen vorgefunden haben, dass die Daten einfach erstens zum Teil fehlerhaft sind, weil der Controller die Berichte aufbaut, aber nicht weiß, wie so ein Werkzeug im Hintergrund arbeitet. Also beispielsweise wird dann ich nehme als Beispiel bei Qlik, weil genau da war das im Hintergrund eine Datenbankabfrage, Sprache verwendet SQL und dann werden Daten zusammengedampft in einer falschen Kombination und es wurden Daten verschluckt. Also hat man zu wenig Daten ausgegeben. Und dann habe ich noch den Aspekt vom Aufwand. Also die Fachbereiche sind freier geworden, können mehr und entstehen dann Insellösungen. Und deswegen, dann komme ich auch zu dem zweiten Thema, Analysewerkzeuge ohne BI, geht das? Ihr habt ja auch die Podcast-Folge dazu gemacht, würde ich auch nochmal verlinken. Aber wie ist deine Einschätzung? Ab wann macht was Sinn, dass wir das so ein bisschen in Bereiche mal stücken, dass das Hörer wirklich mal sensibel an das Thema drangehen und auch ehrlich zu sich selber sind und sagen, wann müssen wir das auslösen? Wie ist deine Einschätzung, Markus?
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Also ich persönlich versuche immer das ganze Bild mal so zu sehen und wir sprechen immer von so einem Gap. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Business-Anwender, die bisher immer nach ihrer Lösung gesucht haben und meinetwegen erstmal in Excel. Also ich habe noch nichts, ich habe ein ERP-System, ich lade mal Daten in Excel und mache meine Analyse. Das ist so der eine Extrempunkt. Und der andere Extrempunkt ist auf der anderen Seite die IT, die am liebsten eine vollautomatisierte Datenbewirtschaftung hat mit einem Data Warehouse, wo extreme Ladeprozesse sind. Und dazwischen ist jetzt irgendwie die Kluft, die wir versuchen zu überbrücken. In der Form, dass wir gegebenenfalls in einem Unternehmen sind, die noch gar nicht mal ihre IT selber hat, sondern das ganze Thema sogar ausgesourced hat. Ja. Und sie möchte sich entsprechend annähern. Und was ich jetzt glaube, was bei Power BI der Fall ist, ist einfach, der setzt sich jetzt tatsächlich in die Mitte rein und er kann eben das Werkzeug, so wie es vielleicht vom Businessbereich genutzt wird, sich mehr nach der Businessseite orientieren. Dann fehlt uns aber immer noch das Know-how von der IT, um das wirklich profitabel zu machen oder gut zu machen nach unserem Standard, IT-Standard. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, das Ganze mehr IT-geführt zu machen und da eben die entsprechenden Bausteine zu legen. Was man dann wieder betrachten muss, ist, dass die Welt sich ja weiterentwickelt und wir heutzutage so Trends haben, die in den Rahmen von Apps gehen. Das bedeutet, ich habe ein ERP-System und ich brauche eine Funktionalität, dann kann ich mir das als App in mein ERP-System hineinladen. Wer in der Webentwicklung unterwegs ist, der weiß auch, wenn ich einen Blog betreibe, kann ich auch bestimmte Funktionalität als App reinladen. Wenn ich ein Handy habe, dann kann ich auch in meinem Handy einfach neue Funktionalitäten per App reinladen. Auch sowas wird innerhalb von Power BI angeboten. Das heißt, wenn ich ein Power BI-System habe, kann ich eben draußen schauen, was für zusätzliche Komponenten habe ich, die ich anbinden möchte. Und dann kann ich mir eine entsprechende App laden und dann bekomme ich mal so eine vorstrukturierte Auswertung. Da liegt, das Ganze verbindet sich zwar schon direkt mit der Quelle, aber da liegt eben noch keine Datenintegrationsplattform hinter, die das eben schön aufbereitet und auch mit anderen Quellen sauberer verbindet. Das heißt, wir müssen immer selber einschätzen, wo befinde ich mich eigentlich auf meiner Reise. Ich finde es eben teilweise fatal, wenn ich ein kleines Businessunternehmen bin und gleich schon von dem großen Data Warehouse schwärme und selber noch gar nicht mal mit Business Intelligence gearbeitet habe. Ich muss so ein bisschen den Lernprozess haben, um auch wirklich als Sparring-Partner mit einem entsprechenden datenkundigen Menschen agieren zu können. Gleichzeitig ist es eben so, man darf diesen Absprung nicht verpassen. In dem Moment, wo man merkt, dass man eine gewisse Größe hat und das Ganze auf soliden Beinen stellen muss, dass man dann auch ein Data Warehouse sich darunter lädt, um eben die Datenbewirtschaftung oder Datenaufbereitung zu zentralisieren. Und das ist so wirklich so dieser Kippelpunkt, der wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen ist und aus meiner Sicht auch ganz stark von der Anforderung der Business-Seite her getrieben sein müssen, weil sie müssen diesen Mehrwert des Data Warehouses entdecken. Aber was ich schon mal für mich gefunden habe und was, glaube ich, ganz gut ist, ist einfach, dass man überlegt, welchen Mehrwert kann mir denn das Data Warehouse bieten? Und das ist, wenn ich solche Anforderungen habe wie Reduzierung und Konflikte gegen das Quellsystem. Ich möchte nicht, dass mein Data Load das Quellsystem allzu stark belastet. Die Ermöglichung, dass ich mehrere Datenquellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten lade, die ermöglichen, dass ich eben die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Systemen haben möchte und das eben am zentralen Punkt und eben, dass ich auch, wenn ich die Daten wiederholt laden muss, vielleicht gar nicht mehr gegen das Quellsystem gehen muss, sondern eben auf meine vorgestagte Information in meinem Data Warehouse zugreifen möchte. Wenn ich solche Anforderungen habe und Daten archivieren möchte im Zeitverlauf, dann sind wir immer an dem Punkt, wo ein Data Warehouse einfach von der Anforderung erforderlich wird.
Also bin ich sehr konform. Gerade der zweite Punkt, wo du gesagt hast, diesen Absprung schaffen. Und ich glaube, da hilft es wirklich für sich im Unternehmen, die entsprechende Datenstrategie zu haben, dass man genauso startet, wie du es gerade am Anfang auch erwähnt hast. Die Fachbereiche sollen loslegen. Die sollen damit arbeiten, weil sie brauchen ja ein Gefühl für die Daten, die brauchen ein Gefühl für die Ergebnisse. Aber wann ist der Absprung? Und da hilft zum Beispiel die Datenstrategie und die Einordnung des Reifegrads. Und wo will ich hin? Und ich, bei den Punkten, die du genannt hast, würde ich noch einen mit reinnehmen wollen. Abschaffung manueller Prozesse. Da muss der Controller wirklich ehrlich sein. Und das erleben wir sehr, sehr häufig. Die halten an dieser Tätigkeit fest. Die haben da Spaß dran, selber das aufzubauen. Die haben auch eine hohe Expertise. Aber ich finde, ihre Expertise sollte eher auf die Datenanalyse erfolgen, weil der nächste Schritt aus den Berichtswerkzeugen, Maßnahmen zu ergreifen, wirklich Entscheidungsvorlagen zu definieren, das ist ja die Kunst, also die sogenannte Data Storytelling. Und da hakt es bei vielen, da hört es auf. Also dann haben wir die Berichte, tolle Infrastruktur, tolle Dashboards, aber was mache ich denn aus? Dann werden immer mehr Berichte gebaut, aber es erfolgen keine Aktionen, weil das verstehe ich dann unter ein datengetriebenes Unternehmen, wo vielleicht dann auch ein neues datengetriebenes Geschäftsmodell entsteht. Und genau wie du es gesagt hast am Anfang, genauso starten, aber wir haben es auch schon erlebt, dann passiert 2 Jahre nichts und dann bauen die Fachbereiche sich das auf und das ist auch unfair der IT gegenüber, weil irgendwann ist eine Komplexität geschaffen worden und dann sagt der Fachbereich, wir kommen jetzt hier nicht mal weiter, liebe IT, wir hätten jetzt gerne mal ein System dazwischen geschaltet und das, da muss wirklich jemand drauf gucken, der das Strategische hat, auch diesen Weitblick, wie kann man das Ganze umsetzen.
Ja, genau. Aber was eben auch für mich immer wieder wichtig ist, ich glaube, ihr habt das auch in ein oder anderen Podcast-Folge angesprochen, für mich wäre das Thema Daten viel zu wichtig, als dass es eben ein Job ist, was nebenher läuft. Das bedeutet, wenn ich jemand aus dem Fachbereich mit reinnehme, muss mir klar sein, dass derjenige sehr viel Zeit in diese Datenbewirtschaftung stecken wird. Und an der anderen Stelle muss es vielleicht auch irgendwann mal eine Position geben, wo ich mir jemanden erlaube in meinem Unternehmen, der das ganze Thema an sich führt. Also auch IT-technisch, weil tatsächlich ist BI so ein Mittelding zwischen Business und ja. IT. Und es passt irgendwie nicht als Nebentätigkeit in den IT-Bereich rein. Es passt so wenig, aber auch als Nebentätigkeit in den Business-Bereich rein, sondern man braucht tatsächlich irgendwo so eine zentrale Position, die man da schaffen muss und die dann eben aus beiden Bereichen vermitteln kann und entsprechende Lösungen bereitstellen kann.
Ja, es entstehen ja auch dadurch neue Rollen oder Berufsgruppen. Also klar, das ist Aufgabe des sogenannten Business Intelligence Leiter oder Data Warehouse Leiter, aber es gibt jetzt auch immer mehr, also sieht man Chief Data Officer oder Chief Information Officer, die genau diese Themen strategisch dann annehmen und das natürlich in die Abteilung reintragen. Aber ganz interessant ist natürlich, wenn die Unternehmen ein bisschen kleiner sind, wo halt nur, also will ich jetzt nicht kleinreden, aber nur der IT-Leiter da ist, der ist ja leider auch mit diesem Thema konfrontiert und muss sich damit beschäftigen. Und da haben wir bald, die kommt, glaube ich, am Donnerstag raus, eine Folge mit dem Sebastian Reicher, der ist IT-Leiter bei der Firma Hatzenack. Und der berichtet mal, was das eigentlich für Herausforderungen sind, sich in allen Themenbereichen auszukennen. Der hat ja nicht nur das Datenthema oder die Datenstrategie, sondern die müssen Infrastruktur, Security, mit ERP-System, also wirklich breites Umfeld. Und das war auch nochmal interessant zu hören, welche Herausforderungen die eigentlich haben, weil das Budget ist ja auch eingegrenzt. Die haben ja von den Leuten nicht die Expertise da. Und da dieses Spannfeld aufzumachen, zu sagen, wie werden wir denn datengetrieben, ist ja dann nochmal was anderes, als wenn ich eine Konzernsicht habe, wo ich auf einmal 15, 20 Leute habe, die sich nur für dieses Thema beschäftigen.
Ja, und das ist teilweise die Krux, dass das Ganze eben ja. auch einfach erstmal nur als Ergebnis ein schöner Bericht zu sehen ist und man gar nicht den Unterbau oder die ganze Verwaltung im Hintergrund sieht. Und das ist ja. eines der Probleme, mit dem wir vielleicht auch im Power BI Bereich zu kämpfen haben. Nämlich, wenn wir jetzt mal das Werkzeug Power BI Desktop nehmen, was im Prinzip das Entwicklungswerkzeug ist, wo ich erstmal mit vollen Rechten alles machen kann. Also ich mache die Datenaufbereitung im Ladeprozess, mache dann ein Datenmodell da drauf, die in der internen Analysedatenbank gespeichert wird und baue dann einen Bericht darauf, dann habe ich das vielleicht erstmal erstellt und bin vielleicht auch mit meiner Analyse zufrieden. Aber dann geht es ja im Prinzip weiter. Ich muss das Ganze in den Power BI Service hochladen, um es wirklich anderen Personen bereitstellen zu können. Ich muss Rechte verwalten, ich muss gucken, wie ich meine Interessengruppen oder Anwendergruppen entsprechend einteile, ob ich die Sachen im AD sauber mitmanage, meine Empfehlung tatsächlich, und eben Rechtekonzept, Aktualisierungskonzept und. Also da kommt ja ganz viel die Sachen, die im Hintergrund passieren müssen, die aber erstmal auf der visuellen Oberfläche bei dem Storytelling noch gar nicht mal sichtbar sind.
Ja. Und das hat der Fachbereich zum Teil ja nicht im Blick. Also die starten mit dem Thema, bauen sich tolle Ergebnisse auf, aber spätestens dann, das, was du gerade bringst, muss ja auch die IT mit reingenommen werden. Das Thema ist ja doch, wir wollen uns ja mehr auf das Power BI heute konzentrieren. Kannst du doch mal für die Hörer mitgeben, wie so die Komponenten aufgebaut sind, dass die einfach mal einen Überblick bekommen, wie ist auch das Lizenzmodell dahinter? Es gibt ja auch eine Public Cloud, Private Cloud, dass man einfach da nochmal ein paar Infos mitgibt und das auch ein bisschen besser einordnen kann.
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Ja, genau. Also wir haben beim Power BI zum ersten das Power BI Desktop. Das ist häufig sehr bekannt, weil es eben kostenlos ist. Das hat Microsoft so gemacht, dass das Entwicklungswerkzeug kostenlos ist. Jeder, der damit auskommt, der kann das auch nutzen. Wir haben die erste Komponente, das ist die Datenaufbereitung, da wo wir die verschiedensten Quellen laden können und entsprechend aufbereiten können. Das ist, nennt sich Power Query, ist auch im Excel mit integriert. Also wer das mal in Excel nutzen will, kann das auch da machen. Wir haben hier die Einschränkung, dass wir hier ein Query-Abfragekonzept haben. Das heißt, die Datenquelle wird abgefragt, die Daten werden reingeladen, aber sie werden eben nicht, so gespeichert, wie es vielleicht in der SQL-Datenbank wäre, wo man später mit Updates oder so irgendwelche Sachen verändern kann, sondern es bedeutet immer, wir haben einen sogenannten Full Load. Wir müssen immer die Quelle komplett abfragen und den neuesten Stand speichern. Also auch sowas wie inkrementelle Aktualisierung, dass ich nach und nach Daten lade, ist im ersten Konzept nicht vorgesehen. Dann haben wir so eine Datenhaltungsschicht. Das ist das, was wir immer als Datenmodell beschreiben. Da ist eine Analysedatenbank hinter. Das ist ein Konzept, das hat Microsoft schon sehr, sehr lange bei sich im Hause. Es ist jetzt einfach nur desktopfähig gemacht worden, also für den Arbeitsplatz. Da steckt ein tabulares Modell hinter. Der ein oder andere kennt es wieder aus Excel. Da ist es das Power Pivot Modell, was es da gibt. Da haben wir so ein bisschen den Punkt, lange Zeit wurde immer über Cubes geredet, was eine komplexere Datenstruktur ist, wo man komplexe Hierarchien mit abbilden kann. Der ein oder andere kennt vielleicht so beliebig tiefe Strukturebenen einer Parent-Child-Struktur, also dass man immer das Elternkonto hat und das dazu oder die dazugehörigen Kinderkonten. Das lässt sich mit dem Tabular-Modell nicht abbilden. Da lässt sich alles nur so abbilden, dass es auch in eine Tabelle visualisierbar ist. Macht es für den Anwender als Kopf einfacher, weil Hierarchien sind nicht so einfach darzustellen. Aber es ist eben auch im Rahmen eine Limitierung. Und dann kommen wir entsprechend zur Datenvisualisierung. Das ist dann so im Design her würde ich immer sagen wie PowerPoint. Wir haben eine weiße Fläche im 16:9 Format und auf dieser weißen Fläche kann ich dann meine Grafiken oder Visualisierung draufziehen. Es können auch Tabellen und Matrix sein und ich habe so das Pivot-Konzept. Das heißt, ich kann sagen, welcher Wert auf die Zeile angezeigt werden soll, welcher Wert in den Spalten angezeigt werden soll und welcher Wert im Wertebereich angezeigt werden soll. Je nach Visualisierung wechseln die Felder, aber es ist doch immer relativ einfach das gleiche Konzept. Schön ist es, dass das Ganze meistens interaktiv miteinander verknüpft ist. Das heißt, wenn ich in einer Visualisierung auf einen Wert draufklicke, filtern sich meistens die anderen Visualisierungen entsprechend nach und ich kann damit bessere Insights gewinnen. Das ist das, was bei mir erstmal lokal läuft. Dann gibt es eine Webkomponente, das ist der Power BI Service. Dieser Service ist dann auch das, was wir später lizenzieren müssen. Ich kann das Ganze testweise ausprobieren. Das ist mit so einer Free-Lizenz möglich. Da bedarf ich mich aber nur in meinem eigenen Arbeitsbereich bewegen. Das ist wie auf dem Rechner unter eigene Dateien. Da kann kein anderer zugreifen. Aber ich kann dann schon mal mit der Power BI Mobile App meinen Bericht anschauen. Ich kann eben schon mal diese Webbrowser-Komponente nutzen und kann das Ganze erleben. Dann geht es im Prinzip rein, dass ich die Sachen miteinander teilen möchte mit meinen Kollegen, dass wir gemeinschaftlich in einen entsprechenden Arbeitsbereich schauen. Das ist dann der Punkt, wo die Lizenzierung zuschlägt, wo ich tatsächlich zahlen muss. Ich finde es sehr einfach gehalten eigentlich im Power BI-Bereich. Das heißt, das kostet pro Anwender aktuell 8,40 Euro, im Dollar sind es 9,99 Dollar. Damit haben wir eine Power BI Pro-Lizenz, die muss halt jeder Benutzer, der darauf zugreift, besitzen, und damit wird einfach diese Rechenkapazität, die in der Microsoft Cloud zur Verfügung gestellt wird, anteilig bezahlt. Dann gibt es eben noch weitere Aufstufungen. Das heißt, wenn man ein paar speziellere Premium-Funktionalitäten haben will, dann gibt es den Power BI Premium per User. Das kostet pro Benutzer einfach das Doppelte. Das müsste bei 16,80 Euro liegen. Und dann gibt es die Möglichkeit für größere Unternehmen, dass sie sagen, ich möchte eine eigene Rechenkapazität haben. Dann trenne ich mich eigentlich von der User-Lizenzierung, sondern bekomme von Microsoft eben so eine Art Speicherknoten zur Verfügung gestellt. Der liegt aber dann, glaube ich, im Monat bei über 5.000 Euro oder bei 5.000 Euro, das wird es dann auch tatsächlich ein bisschen kostspieliger. Ich glaube, da haben wir, oder liest man immer mal wieder, die bei größeren Installationen tun sich die verschiedenen BI-Tools in den Kosten auch nicht mehr so viel. Genau, und das sind dann eben schon verschiedenste Komponenten. Im Service gibt es dann schon ein paar weitere Funktionalitäten. Ich habe es ja mit dem Mobile App erwähnt. Es gibt sowas, das nennt sich Data Flows, wo ich auch schon mal eine Möglichkeit habe, aufbereitete Daten zwischenzuspeichern und für mehrere Berichte zu nutzen, dass ich das eben nicht immer wiederhole. Aber es ist halt noch kein richtiges Data Warehouse, und dieses Data Warehouse Thema ist auch aktuell noch nicht im Power BI Service in irgendeiner Form angesiedelt, sondern da ist dann wirklich der Sprung, dass man eben zu anderen Tools übergeht, gegebenenfalls im Rahmen der Azure Cloud.
Genau, da gibt es ja auch Komponenten, die man dann einsetzen kann. Also da ist auch die Frage, macht man es dann eigenständig, nutzt man die einzelnen Komponenten und baut sich dann das eigene Data Warehouse selber aus, oder man nimmt halt Standards oder Low-Code-Plattformen, die genau das machen. Aber das nochmal vielen Dank für die Aufklärung, weil das ist ja immer das Schwierige für die Kunden, wenn sie gerade auch diese Werkzeuge miteinander vergleichen, also zu schauen, wo stecken jetzt die Kosten drin und wann kippt das Ganze zum Beispiel. Ne? Also Tableau hat ja ein ähnliches Preismodell, aber ist am Anfang ein bisschen teurer, muss man sagen. Also die Lizenzkosten sind da teurer. Und die haben auch noch eine Unterteilung bei Tableau. Es ist halt so, es gibt einmal eine Lizenz, da kannst du dich austoben, also wirklich die Berichte eigenständig dann bauen, aber es gibt eine reine Viewer-Lizenz. Die ist natürlich in der Preisregion, die du gerade auch genannt hast. Und da muss wirklich das Unternehmen wirklich schauen, rechnet sich das? Es kommt auch nachher an, wie hoch skaliere ich? Das ist gar nicht so einfach. Und brauche ich zum Beispiel auch diese Private Cloud, meine eigenen persönlichen Rechenleistungen? Ich finde, das ist auch nicht mal, was man eben machen kann, sondern man muss da wirklich Arbeit und Zeit. Ist das ein Punkt, was ihr anbietet? Also, dass ihr da auch so Softwarevergleiche macht von der Kummervision AG?
Nee, tatsächlich nicht. Wir identifizieren uns als reiner oder als größtenteils als reiner Microsoft-Partner. Okay. Wir glauben an diese Plattform. Ja. Und für mich macht das auch gefühlt manche Sachen einfacher. Ja. Also tatsächlich zwischen den verschiedensten Tools, die alle relativ ähnlich agieren, also in den Kernkomponenten, ist gar nicht so eine große Differenzierung da. Und deswegen sagen wir stehen für Microsoft an der Stelle. Und es ist dann eben vorteilhaft zu sagen, wenn du jemand anderes haben willst, dann kannst du den nehmen, der hat dann meinetwegen die Expertise in der SAC oder in Tableau oder so. Aber wenn du für explizites BI-Wissen im Rahmen von Microsoft was haben willst, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle, und wir haben da eben auch tiefgreifende Expertise aufgebaut und machen nicht überall die Oberfläche, sondern können dann den ganzen Weg mit begleiten.
Nee, finde ich auch gut. Also meine Frage zielt eher darauf, könnt ihr den Kunden trotz alledem, ich weiß, du hast gerade berichtet, bist jetzt, ihr seid spezialisiert auf Microsoft, aber könntet ihr trotzdem dem Kunden diese Hilfestellung leisten, mal einen Vergleich durchzuführen?
Ich glaube nicht. Das, was ich im Internet sehe, ich sehe es immer wieder, dass verschiedenste Anbieter auch versuchen. Ich habe zuletzt auch wieder eine Aufstellung von Tableau gesehen. Und ich möchte sagen, dadurch, wenn du heute in einen Laden gehst, ein Elektrogeschäft, und willst Fernseher vergleichen, dann hast du so ein paar maßgebliche Kennwerte, die du vergleichen kannst. Aber wenn es dann im Detail geht, dann geht es um so kleine Mühs, die unterschiedlich sind und den Preis trotzdem irgendwie nicht vergleichbar machen. Also tatsächlich, wenn Tableau hingeht, die werden erstmal die Power BI Premium Lizenz nehmen, weil sie sagen, in der Pro Lizenz sind doch nicht alle Leistungen abgedeckt, und dann macht man tatsächlich einen unfairen Vergleich. Und das würde ich gar nicht machen. Also sehe ich persönlich nicht. Wenn tatsächlich eine Funktionalität in Tableau da ist, die man gerne nutzen möchte und wo man sagt, da ist die Stärke und das ist uns der Preis wert, dann bitte zu Tableau gehen. Wenn man sagt, ich möchte lieber das nehmen, was ich bereits habe im Power BI, und meinetwegen auch, weil man eine Office E5 Lizenz hat, wo die Power BI Pro Lizenz schon inkludiert ist, dann ist das auch okay. Wenn man aber feststellt, okay, die Visualisierungen reichen nicht aus und da liegen mehr die Stärken bei Tableau, und oder ich möchte mehr in dem Visualisierungsbereich von HiChart und das ist in der SAP schon standardmäßig mit drin, dann bitte dahin gehen. Also das sollte man so machen.
Definitiv. Also da, das ist ein guter Hinweis, und da kann ich auch noch meine Empfehlung mitgeben. Setzt euch mit den Fachbereichen auseinander. Also spricht mit denen, was brauchen die? Also was ist wichtig bei der Visualisierung? Weil bei den Tools hängt es dann wirklich an den Details. Also wirklich gibt es da Sachen, die vielleicht das eine nicht hat. Nicht, dass man dann nachher in die Falle läuft und sagt, jetzt haben wir es eingeführt, preislich verglichen, aber die Grundfunktionalität, also nicht funktional, ist irgendwie nicht gegeben, sondern da muss man sich, glaube ich, einmal die Mühe machen, einzelne Fachbereiche befragen und sagen, was macht ihr da und was wollt ihr zukünftig tatsächlich noch als Funktion haben, und dann vergleichen. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Da würde ich gucken, hat jemand Erfahrung, der das schon mal gemacht hat, oder sich dann wirklich die Mühe machen. Die Funktionsbeschreibungen sind ja auch bei den Tools, die wir gerade genannt haben, auf den Seiten an. Das muss man sich dann so ein bisschen erarbeiten. Aber dann hat man auch nicht nachher die Gefahr, dass dann die Enttäuschung groß ist und man hat es eingeführt und irgendwas funktioniert dann nicht, oder man trifft den Bedarf des Fachbereichs nicht.
Genau, diese Gewichtung ist
irgendwie so die Gewichtung,
wichtiges Thema.
Muss noch mit rein, ne?
Und das ist ein persönlicher Ansatz. Das heißt, vielleicht finde ich andere Sachen viel wichtiger als jemand anderes, und vielleicht ist jemand ein extremer Fanboy von irgendeiner Funktionalität und möchte von davon nicht abweichen. Also ich glaube aber, wenn wir uns auf den Standard zurückziehen, dann sind die Tools doch relativ ähnlich und können das Ähnliche liefern. Und von daher, muss die eigene Komponente oder die eigenen Schwerpunkte, die man setzen muss, einfach in dem Tool wiedergespiegelt werden. Und wenn man auf bestimmte Funktionalitäten verzichten kann, kann man vielleicht auch ein ganz anderes Tool nehmen.
Definitiv. Ja. Zum Schluss, Markus, was würdest du denn empfehlen? Also gibt es von dir so eine Vorgehensweise, oder hast du Tipps und Tricks, wie man sich jetzt diesem Thema auf Power BI nähern kann? Ich meine jetzt auch von der Schulungsseite, wie kann ich, wenn ich noch gar nicht damit gearbeitet habe, mich jetzt wie kann ich Wissen aufbauen? Wie würdest du den Hörern das mitgeben, sich genau da reinzuarbeiten?
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ja, genau. Das ist für mich so ein Punkt. Was mich von Anfang an bei Power BI begeistert hat, ist eigentlich, dass ich diesen Power BI Desktop einfach herunterladen kann, installieren lassen kann, gegebenenfalls mit IT-Rechten. Aber ich kann diese Applikation kostenlos erwerben und habe alles das, was ich brauche, in einer App. Also ich brauche mir nicht eine große Infrastruktur zu installieren und so weiter. Das habe ich. Das sollte man auch einfach mal machen. Alternativ kann man eben, wie gesagt, auch immer die vergleichbaren Komponenten in Excel finden, weil Excel hat man meistens schon auf seinem Rechner. Dann würde ich aber gerne Erfahrungen sammeln mit eigenen Problemstellungen, einem Projektstellung. Also so, dass ich auch tatsächlich einen Mehrwert rausziehe und etwas, was ich gerne immer analysiert haben möchte. Ich würde mir Grundlagen aneignen. Das heißt, in der Datenmodellierung bei Power BI ist das so zum Beispiel das sogenannte Sternschema. Einfach mal mit diesem Konzept beschäftigen. Auch da ein ganz einfaches Modell ist es nach Kunden, nach Artikel, nach Zeit, also Datum, und dann meinetwegen den Umsatz zu analysieren. Einfach, dass man sich sowas mal nimmt. Es ist ein kleines, wirklich kleines Modell, aber schon sehr, sehr hilfreich. Und dann eben innerhalb von Power BI sowas aufbauen, nach ein paar Best Practices mal Ausschau halten, eigene Datumstabelle, diese Measure-Berechnung. Es ist immer gut, wenn man keine komplexen Measures machen muss, da ist man immer verleitet durch Excel-Formeln. Wenn man es vermeiden kann, ist es gut. Ansonsten einfache Summen-Measures bilden und auch da einfach mal auszuprobieren, was man alles machen kann, wenn dieses Datenmodell da ist, mit Excel analysieren, mit Power BI analysieren oder gegebenenfalls noch ein anderes Werkzeug nutzen und auf diese Datengrundlage zugreifen und zu analysieren. Das ist meine Empfehlung und dafür finde ich ganz gut, das Dashboard in a Day Training, weil das wirklich so als Material ist, es passt gar nicht mehr in einen Tag, aber das Trainingsmaterial ist kostenlos runterladbar, da hat man schon mal ein paar Demo-Daten, man wird ein bisschen durchgeguidet und auch im Rahmen von der Datenexploration durchgeguidet, das kann man ganz gut machen und der Microsoft Lernpfad zum Thema Power BI ist auch sehr, sehr gut, da findet man alle Informationen drin und den kann man auch mehrmals machen, wenn man den Erfahrungsschatz erhöht hat, weil das ist einfach so, wenn man es einmal gelesen hat, dann hat man es vielleicht überflogen. Wenn man erstmal ein gewisses Grundwissen hat und liest es nochmal, wird man plötzlich aufmerksam auf verschiedene Details. Deswegen, ich habe das auch trotz meines Wissens mal wieder durchgemacht, okay. Den Lernpfad, kann ich nur empfehlen.
Definitiv, packen wir in die Shownotes und natürlich dann auch die Verlinkung zu dir über den deinen LinkedIn-Account. Ihr postet auch sehr, sehr, sehr viel Insights über das Thema. Was ich auch noch gerne machen will, du hast das Sternmodell, das ist ein Datenmodellierungsmodell nach Kimball. Da würde ich mal das Buch mit reinnehmen, weil das ist eigentlich die Lektüre, die man dafür braucht, also wer sich näher damit beschäftigen möchte. Aber es würde, glaube ich, auch schon ausreichen, das, was Markus auch erzählt hat, damit mal zu arbeiten. Aber da wird das Konzept nochmal vorgestellt und welche Vorteile das auch hat. Wir sind da ein großer Fan davon. Und genau, was wir zum Beispiel von Bimano in der Richtung gemacht haben, also Schulungen bieten ja alle anderen auch an, das ist nichts Besonderes. Aber was wir gerade feststellen, und das kam jetzt so ein bisschen von unseren Kunden, ist dieser Community-Aufbau, den du ja auch hast. Und die Kunden wollen wissen, was machen denn andere? Wie gibt es denn Best-Practice-Ansätze? Und da holen wir die Leute einfach rein, vernetzen die miteinander. Und wer da mal Interesse hat, nimmt da Kontakt auf. Wir gehen noch, setzen da oben drauf auch noch was, das ganze Anforderungsmanagement. Wie baue ich Berichte auf? Warum baue ich sie auf? Welche Kennzahlen brauche ich? Warum sind die Kennzahlen so wichtig? Aber auch später das sogenannte Data Storytelling dahinter. Welche Maßnahmen? Das, finde ich, kann man mit oben und unten mit anbieten. Aber das ganz am Anfang, was du gesagt hast, das wäre erstmal der Einstieg, um sich mit diesem Tool anzufreunden. Erste Erkenntnis zusammen, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viel. Ne? Also auf LinkedIn ist eine ziemlich gute Community hinter, die du ja auch betreust. Wir haben auf YouTube auch zig Kanäle über dieses Thema. Also das ist ja im Vergleich zu ein paar Jahren wesentlich besser geworden, sich da in diese Thematik einzuarbeiten.
Ja, genau. Da hat Microsoft auch sehr viel Wert drauf gelegt, diese Community-Aufbau zu machen. Und ich glaube, das ist auch der wirkliche Benefit im Gegensatz zu vielen anderen Tools, dass die sehr offen ist, weltweit vertreten ist und dass man, wenn man will, kostenlos an Wissen drankommt, also nicht wirklich an der langen Hand eines Beraters oder so verhungern muss, sondern wenn man wirklich weiter kommen will und hat kein Geld, da muss man eben seine eigene Zeit investieren, aber man kommt weiter.
Genau. Und das, finde ich, ist auch ein schöner Abschluss für die Folge. Das heißt, wir haben über über die Werkzeuge gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wann macht es Sinn, ein sogenanntes Data Warehouse einzuführen? Wo ist da auch die Grenze und wo gibt es da auch ein Gap? Und zum Schluss auch nochmal mitgegeben, wie man sich in dieses Thema reinarbeiten kann. Wie gesagt, die Quellen packen wir euch in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich echt für diese Podcast-Folge. Hat wirklich Spaß gemacht. Und eigentlich könnte man da noch viel, viel länger drüber sprechen. Aber wir fassen das heute einfach mal so zusammen. Und ich hoffe, ihr könnt da einen Mehrwert für euch mitnehmen. Bei Fragen geht auf Markus zu. Kontaktdaten sind unten drin. Und er freut sich, glaube ich. Lebt ja auch die Community als Power BI Ranger. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.